Wir freuen uns, dass Sie zugeschaltet haben bei dieser abendlichen Sendung Quellgrund, die uns zu den Quellen unserer christlichen Spiritualität hinführen möchte. Wir stehen im Jahr des geweihten Lebens, das Papst Franziskus ausgerufen hat für die Kirche, und wir als augustinische Ordensfamilie nehmen das zum Anlass, auch wieder vertieft in den Schriften unseres Ordensvaters geistliche Nahrung zu suchen. Heute Abend möchten wir Ihnen einen Brief vorlegen, den Augustinus an eine Witwe geschrieben hat. Diese Witwe heißt Proba, und dieser Brief ist deshalb bedeutsam, weil er weit über die zeitlichen Umstände, in denen er verfasst wurde, eine wunderbare Katechese, eine Lehre über das christliche Gebet enthält. Proba, eine Witwe, die Anfang des 5. Jahrhunderts in Rom lebte, eine reiche Witwe, deren Söhne einflussreiche Stellungen in Rom innehatten als Konsule, aber die ihren Mann verlor. Und dann kam ein größeres Unglück dazu. 410 überfiel Alarich Rom. Rom wurde zerstört, geplündert, und auch diese Witwe Proba hat ihren eigenen Sohn verloren. Sie hat daraufhin entschlossen, all ihre Besitztümer zu verkaufen, Rom zu verlassen und mit ihrer Familie, die ihr geblieben ist, aufzubrechen nach Afrika, nach Karthago, in die Heimat des heiligen Augustinus. Diese Witwe schreibt Augustinus an, denn dort angekommen in Karthago bittet sie diesen Bischof um eine Unterweisung im christlichen Beten. Und Augustinus freut diese Bitte, und er kommt dieser Bitte nach, indem er einen längeren Brief verfasst, in dem er 4 Schritte erwähnt, die für unser Beten wichtig sind. Zunächst einmal, wenn wir beten, müssen wir beten im Bewusstsein unserer Armut. Wir können uns nicht auf äußeren Besitz oder auf Ehre, auf Einfluss stützen. Wir müssen uns wirklich als Arme vor Gott erkennen und das wirklich in der Tiefe unseres Herzens, unserer Seele erfassen. Der zweite Gedanke, den er versucht darzulegen: Was ist denn der Gegenstand unseres Betens? Um was geht es beim Gebet? Um was sollen wir bitten? Und da beginnt er so ganz leise, Schritt für Schritt, eine Hinführung zu dem wahren Gut des christlichen Gebetes, nämlich, dass es zum Schluss mehr als um zeitliche Vorteile, um zeitliche Dinge, vor allen Dingen um Gott selbst gehen muss. In einem dritten Schritt legt er ein wenig das Vaterunser als den Urtyp des christlichen Betens aus und geht auch ein auf diese Frage: Was ist, wenn unser Beten scheinbar nicht erhört wird? Was ist darunter zu verstehen, wenn wir beten sollen um Dinge, wie es Paulus im Römerbrief ausdrückt, die wir selber gar nicht so richtig erfassen, aber wo dann der Geist Gottes eintritt? Da ist diese ganze große Frage berührt. Ja, wenn wir nicht empfangen, um was wir bitten, und doch letztlich in dieser Haltung vor Gott dastehen, wie Kinder, das zu empfangen im Vertrauen, was er uns zuteilt oder auch was er uns nicht zuteilt, im Blick auf unser wahres und letztes Gut. Und dann geht er auch sehr schön ein, was Gebet eigentlich ist, nicht nur Gebet mit Worten, sondern vor allen Dingen, und das ist sein großes Thema, die Sehnsucht des Herzens ist schon Gebet. Dieses immerwährende Beten muss im Christen lebendig sein durch die immerwährende Sehnsucht. Wenn wir jetzt über das Gebet sprechen, dann sprechen wir ja nicht über irgendeine wissenschaftliche Abhandlung, sondern wir gehen heute Abend für diese Zeit dieser Sendung in die Schule dieses großen Lehrers der Christenheit, der nicht nur ein großer Theologe ist, sondern vor allen Dingen ein großer Beter. Wenn wir seine Bekenntnisse aufschlagen, die er uns geschenkt hat, als Lobpreis auf Gottes Barmherzigkeit und auch als Bekenntnis seiner Armut und seiner Schwäche, seiner Verfehlung, aber letztlich vor allen Dingen Lobpreis Gottes, der sich ihm, dem Sünder, zuwandte, dann finden wir auch schon in diesem großen bedeutenden Buch, seine Autobiografie, kann man sagen, mit modernen Worten ausgedrückt, immer wieder Gebete, die sich an Gott richten. Er ist ein Gottsucher, ein betender Mensch, einer, der frägt, einer, der liebt, der sucht, in der Wahrheit Gottes voranzukommen, in der Erkenntnis seiner Wahrheit und der vor allen Dingen, so wird er ja auch oft dargestellt, ein brennendes Herz hat für Gott. Wenn wir also jetzt zu ihm ein wenig in die Schule gehen, dann gehen wir zu jemandem in die Schule, der selber ein großer Meister des Betens ist, aber nicht in der Abgeschiedenheit eines Klosters in den Bergen, wo ihn niemand stört, sondern mitten in den Beschäftigungen, die auch ihm reichlich zuteil geworden sind während seiner Tätigkeit, vor allen Dingen als Bischof. Ein Beter mitten in den tausenderlei Anfragen, die ihm das Leben gestellt hat. Ein Beter, der mit den Menschen betet, der mit den Menschen lebt, der zu den Menschen spricht, der ihnen versucht, den Weg zu Gott immer wieder nicht nur zu zeigen, sondern ihnen durch sein eigenes Gebet auch frei zu machen. Zu ihm wollen wir ein wenig heute in die Schule gehen und das anhand eben dieses Briefes, den er an diese Witwe Prober gerichtet hat. Hören wir einen kurzen Moment Musik und wenn wir die Musik hören, versuchen wir doch jetzt nicht einfach zuzuhören, um Informationen zu empfangen über Beten, sondern treten wir vor Gott, vor sein Angesicht und versuchen wir jetzt vor seinem Angesicht gleichsam mit diesem Lehrer an der Seite Augustinus unser Herz zu Gott zu erheben. Ja, wir sind bei Augustinus, dem großen Lehrer des Gebetes. Und er sagt als allererstes, ist es wichtig, die eigene Armut zu spüren, die Bedürftigkeit. Und er schreibt dieser Witwe, dass ihn ihre Bitte erfreute, dass sie sich trotz ihres großen Vermögens, trotz ihrer großen Begleitung, mit der sie unterwegs war nach Afrika, ja, nach dieser Frage des Gebetes erkundigt. Aber er zitiert, und das ist ein Lockruf schon, der erste, den Augustinus an diese christliche Witwe richtet, den Brief des Apostels Paulus an Timotheus, wo es um die Reichen geht. Den Reichen dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und nicht zu vertrauen auf hinfälligen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich darbietet zum Genuss. Sie sollen reich sein an guten Werken, gerne geben und mitteilen und sich einen Schatz sammeln als gute Grundlage für die Zukunft, auf das sie erfassen mögen das wahre Leben. Das wahre Leben. Aus Liebe zu diesem wahren Leben, so schreibt nun Augustinus, musst du dich also in dieser Welt als trostlos betrachten, so groß auch dein Wohlstand sein mag, in dem du dich befindest. Denn wie nur jenes Leben das wahre Leben ist im Vergleich mit dem, das so vielfach Geliebte, so angenehm und lang es auch sein mag, nicht einmal den Namen des Lebens verdient, So ist auch jener Trost der Wahre, den der Herr durch den Propheten mit den Worten verheißt: Ich werde ihnen wahren Trost geben, Frieden über Frieden. Ohne diesen Trost wird in allen irdischen Tröstungen mehr Trostlosigkeit als Stärkung gefunden. Denn welchen Trost bringen Reichtum, hohe Ehrenstellen und andere derartige Dinge, durch die die Sterblichen des wahren Glückes entbehren, sich für glücklich halten, da es doch besser ist, ihrer nicht zu bedürfen, als einen Vorrang zu besitzen. Und hat man sie erlangt, quält dann nicht die Furcht, sie zu verlieren, noch mehr als die Begierde, sie zu erlangen, quälte, solange man sie noch nicht besaß. Der Mensch wird durch diese Güter, so sagt Augustinus, nicht wirklich das glückselige, das wahre Leben finden. Das wahre Leben ist erst zu finden, und das legt er nun in einem Aufstieg dar, in einem zweiten Schritt, wenn der Mensch sich immer mehr löst von diesem Suchen nach Glück, nach letzter Erfüllung hier auf dieser Erde. Er macht das deutlich, wie hinfällig Glück sein kann, und sagt: Selbst wenn du Reichtum hättest im Überfluss, kein Mangel sich fühlbar machte, der Leib sogar gesund wäre, wenn man ungefähr im Vaterland wohnte, aber von bösen Menschen umgeben ist, unter denen niemand ist, auf den man vertrauen könnte, niemand, dessen List, Betrug, Zorn, Hader und Nachstellungen nicht zu fürchten oder nicht zu erdulden wäre, wird da nicht all dieses bitter und hart, sodass nichts Angenehmes und Erfreuliches mehr dabei bleibt. So ist in allen menschlichen Dingen dem Menschen nichts freundlich ohne einen Freund. Aber wie selten wird ein Freund gefunden, über dessen Gesinnung und Charakter in diesem Leben volle Gewissheit besteht. Augustinus ist darauf an, dass er dieser Witwe, die ja schon einen großen Schritt der Loslösung aus ihrer Heimat in Rom vollzogen hat, noch einmal ganz klar vor Augen führt: Wenn du wirklich beten willst und das Gebet entdecken willst, dann erkenne deine echte Armut, erkenne die Hinfälligkeit dieses irdischen Lebens. Du hast einen hinfälligen Besitz, er kann dir genommen werden. Wenn du ihn hast, hast du Angst um den Besitz. Du bist gesund, aber du weißt nicht, wie lange. Du hast Freunde, aber wahre Freundschaft ist genauso ein riesiges Geschenk, und selbst diese ist nie sicher. Also muss die Seele immer wissen, dass sie in dieser Welt keinen letzten Halt, keinen allerletzten Trost, keinen absoluten Besitz hat. Und deshalb ist sie eine Seele, die bedürftig ist. Und erst wenn sie diese Bedürftigkeit in der Tiefe erfasst hat, kann sie in rechter Weise auch beten. Dann betet sie immer mehr auch um das, was wirklich wichtig ist. Augustinus sagt, in dieser Welt, in der die Seele eigentlich im Finstern wandelt, im Blick auf das ewige Licht und ja als trostlos, als arm unterwegs ist, gibt es doch schon einen Trost, den er im Wort Gottes entdeckt. Und er geht zurück auf einen Vers aus dem 2. Petrusbrief: Das Wort Gottes leuchtet als Leuchte auf dem Weg in der Finsternis. Und das ist ein Trost für denjenigen, der im Glauben auf dem Weg ist, aber eben auch weiß um die Hinfälligkeit und Gefährdetheit seines Weges. Und er sagt zum Schluss noch einmal: So viele Reisegefährten uns auch begleiten mögen. Und das ist das wunderbare Bild der Reise, das eigentlich nicht nur für Proba, sondern auch für uns alle zutrifft, dass wir Pilgerreisende sind. Also so viele Gefährten uns auch begleiten möge, wie große Schätze sich auch vor uns anhäufen. Du weißt, alles ist unsicher. Und was wäre dieses alles im Vergleich mit der verheißenen Glückseligkeit, auch wenn es nicht so unsicher wäre? Wir haben Güter, die können uns erfreuen, aber diese Güter hier auf dieser Erde sind im Vergleich zu dem, um was es beim Gebet geht und um was die Seele eigentlich ringen muss, es zu erreichen, letztlich gar nicht zu vergleichen. Sie sind hinfällige Güter, die wir nutzen müssen, die wir gut nutzen dürfen, an denen wir uns freuen dürfen, an denen wir uns aber nie absolut festmachen dürfen. Ein Gedanke liegt allerdings auch noch sehr schön da, und da spürt man, dass er selber auch weiß, worum er spricht. Er sagt, wir können um vieles beten. Wir können um Dinge beten, die uns hier nötig sind. Und das kann da sein, es kann Reichtum sein, aber der kann auch genommen werden. Aber um was wir auf jeden Fall immer beten sollten, wäre körperliche Gesundheit. Denn diese brauchen wir notwendig zum Leben. Nicht als absolutes Gut, aber eben als Voraussetzung, dass wir hier in dieser Welt die Aufgaben auch erfüllen können, die Gott für uns vorgesehen hat. Von daher weiß er, dass es wichtig ist, um dieses Gut zu beten, um die Gesundheit. Selbst war er oft ein kranker Mensch, hat die Schwachheit seines Leibes spüren müssen, und er weiß, warum es auch wichtig ist und gut, um Gesundheit zu beten. Auch hier wollen wir kurz innehalten, und wenn wir jetzt diese Voraussetzung des Betens von Augustinus gehört haben, vielleicht einmal nachschauen in unserem eigenen Leben, wie stehen wir vor Gott, wo spüren wir unsere echte Armut, egal wie viel Besitz, sei es äußerer oder innerer Reichtum, wir geschenkt bekamen. Wie steht es um diese Armut? Sind wir vor Gott, wenn wir ins Gebet hineintreten, vor Gott hintreten, wirklich Arme, die in der Tiefe um ihre Armut wissen und als solche auch zu beten verstehen? Bitten wir den Herrn, er möge uns doch an diesen Ort unserer wahren Armut führen, die vielleicht Gott allein kennt und die den Menschen noch verborgen sein mag. Ja, das wahre Leben, um das sollen wir beten, das wahre Leben. Und das heißt für Augustinus auch in der ganzen Tradition der Heiligen Schrift und der frühen Kirche das glückselige Leben. Glückseliges Leben. Aber was ist das? Auch hier will er dieser Witwe und vielleicht auch ihren Gefährtinnen noch einmal eine Stufenleiter vorlegen, dass sie diese Stufen aufsteigt und sich immer mehr erhebt, um das wahre Gut, das wahre Glück auch wirklich zu ergreifen. Und er lässt sich auf Gedanken ein, die in seiner Zeit durchaus diskutiert worden sind, Ansichten über das wahre Leben. Wir wollen das jetzt nicht in großer Ausführlichkeit behandeln, aber kurz diese Gedanken mal versuchen nachzugehen. Ist der glücklich, fragt Augustinus, der immer nach seinem Willen leben kann? Und er verneint natürlich die Frage, denn er sagt ja, wenn jemand nur Böses will, kann dieser überhaupt glücklich werden. Das ist der erste Weg und die erste Lehre, die in seiner Zeit scheinbar auch wie heute durchaus diskutiert wurde. Glückseliges Leben, wahres Glück und wahre Erfüllung, wenn du ganz immer nur nach deinem Kopf, nach deinem Willen leben kannst. Dann geht er weiter und sagt, ja, wahres Leben, kann das darin bestehen, dass du das hast, was du suchst, das vielleicht sogar legitim ist. Du hast ein Haus, du hast Familie, du hast Besitz, du hast eine gewisse Ehrenstellung. Kann das schon das glückliche, wahre Leben sein, um das es beim Beten gehen muss, das letzte Glück darin zu suchen? Vielleicht sogar Freunde, die dir gut gesinnt sind, die um dich sind, ist das das letzte Glück? Und auch da geht er letztlich dazu über und sagt, all das ist schön und all das ist gut, wenn uns das geschenkt wird, aber es ist auch gefährlich. Wenn wir Besitz haben, dann haben wir immer die Gefährdung, dass wir mehr wollen. Wir sind nicht zufrieden. Wenn wir Auskommen haben, dann wollen wir vielleicht irgendwann doch mehr. Und es ist zwar schön, Freunde zu haben, und er sagt, besitzt man Freunde, die gut sind, so soll man beten, dass man sie behalte, besitzt man sie nicht, dass man sie erhalte. Ja, all das ist wunderbar und ist wichtig für das Leben, aber es ist nicht das Allerletzte, um das es beim Beten gehen muss. Man darf um zeitliche Dinge beten, aber der Gegenstand unseres Betens, die wahre Sehnsucht des Herzens, die muss doch weiterreichen. Die muss sich über das Zeitliche, Vergängliche zu erheben wissen. Ja, sie muss sich letztlich zu Gott hin erheben. Und er geht dann noch auf eine feine Unterscheidung ein. Gehen wir davon aus, glücklich ist der, der Gott liebt, um seiner selbst willen und den Nächsten um seinetwillen, ist das schon das wahre Leben? Das ist schon sehr nahe dran, wenn jemand in dieser Liebe lebt. Aber er sagt, es muss letztlich um Gott selber gehen, um Gott, allein nur um ihn. Das ist für Augustinus das wahre Leben. Gott muss der Gegenstand dieser Sehnsucht des Beters werden. Gott allein. Die Reinheit des Herzens muss auf ihn hin ausgerichtet sein. Und all das, was wir besitzen, ist gut, wenn wir es besitzen, Ehre, Einfluss, aber immer im Blick, wie weit wir diese Dinge so verwenden, dass sie uns helfen, unser wahres Gut letztlich Gott selber zu finden, oder auch inwieweit wir diese Dinge verwenden, um ja auch unsere Aufgaben in dieser Welt gut zu erfüllen. So würde Augustinus sagen, es ist gut, wenn du bittest um Gesundheit, es ist gut, dass du um eine Arbeitsstelle bittest, es ist gut, wenn du darum bittest, dass deine Ehe erhalten bleibt. All das ist wichtig und Gott wird es dir gewähren, denn er will ja, dass du auch hier glücklich bist. Aber mach dich nicht allein an dem fest, dass all das dir geschenkt wird. Und mach vor allen Dingen nicht deinen Glauben, deine Hinwendung, dein letztes Suchen nach Glück darin fest, dass diese Dinge dir gegeben sind. Denn es kann sein, dass dir das eine oder andere auch genommen wird. Mach dein Glück letztlich in Gott fest. Dort, wo er ist, ist das unvergängliche Gut, dort ist das wahre Leben zu finden. Das ist, denke ich, für uns eine sehr anspruchsvolle, ja, Weisung und eine anspruchsvolle Lehre, weil doch vieles in unserem Beten sich um die Dinge dreht, die uns Tag für Tag beschäftigen. Sie sind nicht schlecht und es ist gut, dass wir um Frieden bitten, um all das, was unser Leben braucht. Aber worum es Augustinus geht, schau, dass du nicht die ganze Kraft deines Betens mit den zeitlichen Dingen beschäftigt bist und sie an zeitliche Dinge jetzt ja weiter gibst, diese Kraft, sondern bete so, dass du immer wieder dein Herz reinigst und auf Gott allein ausrichtest. Auf Gott, der weiß, was wir brauchen, auf Gott, den es zu gewinnen gilt, dessen Glück wir suchen müssen, das Glück in ihm, in unserem Schöpfer. Und jetzt sagt Augustinus, dieses Bitten ist eine Sehnsucht des Herzens. Es ist nicht so sehr ein Beten mit Worten, sondern ein Beten mit der Kraft, mit der Glut des Herzens. Und das versteht er unter dem Wort des Apostels, wenn er sagt, betet alle Zeit, betet ohne Unterlass. Oder auch des Herrn, der sagt, man muss alle Zeit beten und darf nicht davon ablassen. Es ist ein Beten, das nicht in Worten geschieht, sondern mit dem Herzen, mit der Sehnsucht des Herzens. Und Augustinus geht dieser Frage nach, ist es denn nicht ein wenig widersprüchlich, wenn zum einen der Herr sagt, dass wir bitten sollen, dass wir beten sollen, mit, und zwar ständig beten sollen, und dann sagt aber doch an anderer Stelle, Gott weiß, was wir brauchen. Gott selber weiß, was wir brauchen, wir sollen nicht viele Worte machen. Und das führt ihn eben dazu, dass er sagt, es geht nicht um die vielen Worte, nicht um das Blabbern der Heiden Oder nicht, dass man Gott mit vielen Gebeten bestürmen muss, die einfach nur in Worten bestehen, sondern es geht um dieses immerwährende Beten des Herzens in der Sehnsucht nach seinem Reich. Wir müssen ihn nicht bezwingen, auch wenn der Herr gerade in der Bergpredigt uns Beispiele eines ausdauernden Gebetes vorlegt. Aber das gilt vor allen Dingen für das Gebet des Herzens. Das Gebet des Herzens klopft ständig an die Tür des Herzens Gottes. Das Gebet des Herzens ist ständig bereit zu empfangen. Das Gebet des Herzens der Sehnsucht ist immer tätig, Tag und Nacht, ohne Worte und doch mit Worten, die an das Herz Gottes rühren. Da noch eine kleine, wunderschöne Auslegung, die ihr gerade zu dieser Stelle des Evangeliums, zu dieser Bergpredigtstelle gibt, wo es um das Bitten geht. Da spricht ja der Herr davon, und da geht es vor allen Dingen um das vertrauensvolle Beten. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Sohn, wenn er um Brot bittet, einen Stein gibt, oder wenn er um einen Fisch bittet, etwa vielleicht eine Schlange, wenn er um ein Ei bittet, gibt er ihm da einen Skorpion? Und er sagt, in diesen Gaben ist letztlich auch etwas Tieferes versteckt, um was die Kinder Gottes bitten sollen, mit Vertrauen. Im Fisch sieht Augustinus das Bild des Glaubens, das Symbol des Glaubens, weil er erinnert an das Wasser der Taufe. Der Fisch lebt im Wasser, und so ist für Augustinus dieses Bitten um den Fisch ja das Bitten um die Gabe des Glaubens. Das Bitten um das Ei ja ist ein Bitten um die Kraft der Ausdauer, der Hoffnung, weil doch das Ei, das noch kein Leben, wo ein Küchlein versteckt ist, das noch kein Leben besitzt, sondern es noch erhalten soll, Symbol der Hoffnung ist. Und das Brot ist für Augustinus vor allen Dingen das Zeichen der Liebe. Um all das bittet das Gebet des Herzens über die zeitlichen Dinge hinweg. Und wenn wir jetzt noch einmal ein wenig der Musik nachspüren, dann lasst uns doch einmal zu diesem tieferen Sehnen unseres Herzens aufbrechen und uns fragen, was sehnt mein Herz? Was ist wirklich die Sehnsucht, die in der Tiefe meines Herzens vor Gott da ist? Ist sie schon durchgedrungen über das Zeitliche, über den Schmerz? Was begehrt mein Herz? Was ist das Rufen meines Herzens auch über alle Worte? Gehen wir dem ein wenig nach und gehen wir dann noch zum Schluss zum Gebet des Vaterunsers, in dem Augustinus den Urtyp christlichen Betens erkennt. Wenn also unser Verlangen fortdauert, so beten wir immer in diesem Glauben, in dieser Hoffnung und in dieser Liebe. Das ist das immerwährende Beten. Und trotzdem kennt auch Augustinus Zeiten, Gebetszeiten, die er selber mit seinen Brüdern in den Klöstern einhält und wo er sagt, es ist trotzdem wichtig, obwohl das Gebet, das wahre Gebet, ein inneres und beständiges sein muss, dass es auch bestimmte Zeiten des Betens gibt, wo wir auch in besonderer Weise gemeinschaftlich vor den Herrn hintreten. Warum? Weil diese Zeiten für die Seele, für den Menschen wichtig sind, dass gleichsam in dieser Zeit des gemeinsamen Betens, auch in dieser Zeit, wo wir mit den Worten beten, vorzüglich zu seiner Zeit und auch heute noch im Beten der Kirche mit dem Psalmen, dass wir in dieser Zeit unser Verlangen wieder gleichsam entzünden. Denn er kennt auch die Erfahrung, dass das Sehnen des Herzens schwächer werden kann. Deshalb sagt er, sind solche Zeiten wichtig, ähnlich wie auch zwischendurch, wenn wir nicht in die Kapelle gehen können oder nicht am gemeinschaftlichen Gebet teilhaben können, sogenannte Pfeilgebete. Wir würden heute sagen Stoßgebete, aber Pfeilgebete, diese Bezeichnung hat Augustinus von dem Mönchsvater Antonius aus Ägypten übernommen. Das sind kurze Gebete mitten im Alltag zu Gott hingerichtet, Gebete um Hilfe, Gebete des Lobpreises, kurz und heftig, eben wie ein Pfeil, der zum Herzen Gottes vordringt. Das alles ist nur dazu da, dass unser immerwährendes Gebet ja genährt bleibt und dass wir auch in den Belangen unseres alltäglichen Lebens, in dem, was uns Tag für Tag begegnet, immer wieder den Aufschwung des Herzens zu Gott finden. Der Urtyp, der Prototyp christlichen Betens, das ist für Augustinus das Vaterunser. Er sagt, und da möchte ich jetzt einen etwas längeren Abschnitt Ihnen vorlesen zu diesem Gebet, das er übrigens an vielen Stellen natürlich auch auslegt. Uns sind vor allen Dingen Worte notwendig, damit wir durch sie uns selbst ermahnen und auf den Gegenstand unseres Betens achten. Nicht aber so, als ob wir glaubten, wir müssten den Herrn durch sie belehren oder gar erweichen. Wenn wir also sprechen, geheiligt werde dein Name, so ermahnen wir uns zur Sehnsucht, dass Gottes allzeit heiliger Name auch von den Menschen heilig gehalten werden, das heißt nicht verunehrt werden möchte. Dies aber gereicht nicht Gott, sondern uns zum Nutzen. Wenn wir sprechen, zu uns komme dein Reich, so wird dieses Reich zwar kommen, ob wir es wünschen oder nicht, aber wir regen durch dieses Wort unsere Sehnsucht nach diesem Reich an, damit es für uns komme und wir in ihm zu herrschen verdienen. Wenn wir sprechen, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, so erbitten wir uns von Gott eigentlich den Gehorsam, damit sein Wille so von uns geschehe, wie er im Himmel von seinen Engeln geschieht. Wenn wir sprechen, gib uns heute unser tägliches Brot, so wird unter heute verstanden, in dieser Zeit, in der wir um das ausreichende Auskommen bitten, das wir mit dem Ausdruck Brot bezeichnen, da das Brot sein vorzüglichster Bestandteil ist. Oder wir können auch das Sakrament der Gläubigen verstehen, das in dieser Zeit uns notwendig ist, aber nicht um zeitliche, sondern um ewige Glückseligkeit zu erlangen. Wenn wir sprechen, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so ermahnen wir uns sowohl, worum wir bitten sollen, als auch, was wir zu tun haben, damit wir das Erbetene zu erlangen verdienen. Wenn wir sprechen, führe uns nicht in Versuchung, so ermahnen wir uns, darum zu bitten, dass wir nicht des göttlichen Beistandes beraubt, uns von irgendeiner Versuchung zur Einwilligung verleiten lassen oder verzagten Sinnes ihr nachgeben. Und wenn wir sprechen, erlöse uns von dem Übel, so legen wir uns den Gedanken nahe, dass wir noch nicht in jenem glücklichen Zustand uns befinden, wo keine Übel mehr zu erdulden sind. Da ist alles enthalten für Augustinus, um was es beim christlichen Beten zu gehen hat, nämlich genau um das, worum uns Jesus selbst zu beten lehrt. Auch wenn wir, so sagt es Augustinus, mit vielen anderen Worten vielleicht bitten mögen, aber all unser Bitten muss immer wieder diese sieben Grundbitten ja enthalten, ohne dass unser christliches Beten Gott nicht gefällt. Wenn wir um Dinge bitten sollten, die hier nicht im Sinne des Vaterunser sind, dann beten wir nicht im Sinne Jesu Christi. Noch ein letzter Gedanke, den Augustinus uns vorlegt. Was ist mit dieser Ausführung des heiligen Paulus, wenn er einmal sagt, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen, der Geist Gottes selber tritt aber für uns ein. Da sagt er, es gibt Situationen, wo es uns durch unsere irdische Schwachheit, durch unser mangelndes Erkennen nicht geschenkt ist, wirklich zu erkennen, was uns zum Guten dient. Da werden vielleicht Bitten nicht erhört. Oder es wird uns etwas gegeben, ja, um was wir eigentlich so gar nicht gebeten hatten. Und Augustinus möchte, dass wir dann in diesem Vertrauen vor Gott kindlich weiter drin stehen bleiben, dass der Vater alles gibt, wo wir bedürftig sind und was wir als seine Kinder brauchen. Und der Geist ist es, der dann da eintritt, was wir und das erbittet, was wir mit unserem Verstand, mit unserem eigenen Erkennen gar nicht erbitten können. Das heißt letztlich doch, dass wir bereit sein sollen, wenn wir beten, letztlich alles so zu empfangen, wie der Vater es uns gibt, wie der Geist es mit seinem Seufzen in uns erbittet, dass wir es einfach so versuchen sollen anzunehmen, im vollen Wissen, der Vater will das Beste für uns und er will, dass wir das glückselige Leben finden. Und auf diesem Weg, so sagt es Augustinus, kann es auch sein, dass uns einmal auch das Leid begegnen wird, dass uns Dinge genommen werden, die wir vielleicht vorher als wichtig erachtet haben, ja, auf die wir uns gestützt haben. Und dann sollten wir vertrauen, dass es nur darum geschieht, dass wir auf dem Weg bleiben zum glückseligen Leben. Es ist ein Beten, das mit Worten, mit der Sehnsucht des Herzens geschieht, aber auch ein Beten, was gestützt wird durch das Almosengeben, durch die Barmherzigkeit, durch das Fasten. All das, sagt Augustinus, sind wichtige Stützen unseres Betens, dass unsere Seele sich immer mehr löst von allem, was sie fesseln möchte an das Vergängliche und hindern möchte, das wahre glückselige Leben in Gott zu empfangen. Zum Schluss noch einmal Augustinus: Erwäge dies alles und auch, was dich sonst noch der Herr in dieser Beziehung erkennen lässt und was mir entweder nicht einfiel oder mir zu weit führend schien, um mich darüber zu verbreiten. Kämpfe im Gebet, um die Welt zu besiegen. Bete in der Hoffnung, bete mit Treue und Liebe, bete inständig und geduldig, bete als eine Witwe Christi. Es ist ein Brief an eine Witwe, aber vielleicht über die zeitlichen Umstände hinaus auch eine wunderschöne Darlegung, dass wir selbst im Gebet treu sein sollen und auch immer wieder uns im Gebet reinigen lassen, damit es selbstloser auf Gott selbst ausgerichtet bleibt und letztlich dann auf unsere eigene Glückseligkeit, die wir nur in ihm und in der Liebe Gottes finden können. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns auf diesem Weg vorangehen lässt und danken auch für alle Hilfe, die wir schon empfangen haben. Dazu möchte ich Ihnen nun den Segen erbitten und Gott bitten, dass er uns in unserem Beten immer wieder führt und da, wo wir die Worte nicht finden, dass dann sein Heiliger Geist für uns eintreten möge. Und so segne Sie und schenke Ihnen Kraft, auf dem Weg Ihrer Pilgerschaft durch diese Zeit voranzukommen und einmal die Freude, das ewige Licht, das Leben, das glückselige Leben in Gottes Herrlichkeit zu empfangen. Er, der allmächtige und ewige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit diesem Segen möchte ich Sie verabschieden und danke Ihnen, dass Sie ein wenig zugehört haben und bei Augustinus in die Schule gegangen sind mit seinen Gedanken über das Beten.